Meine Damen und Herren, in der Physiologie verstehen wir unter dem Namen Kindtonkörper drei einfache Verbindungen, deren Formeln auf dem ersten Bilde stehen. Darf ich um das erste Bild bitten? Es sind die Beta-Oxybuttersäure, die Acet-Essigsäure und das Aceton. Das Aceton habe ich dort in Klammern geschrieben, weil es ein Nebenprodukt ist, das durch die nicht enzymatische, spontane Dekarboxylierung der Acet-Essigsäure als Nebenprodukt entsteht. Für alle praktischen Zwecke genügt es, sich mit der Beta-Oxybuttersäure und der Acet-Essigsäure zu beschäftigen. Diese Ketonkörper sind Zwischenprodukte des Stoffwechsels, die sich unter gewissen Umständen im Blut und in den Geweben anhäufen. Verhältnismäßig kleine Mengen erscheinen im Blut und Harn, wenn die Nahrungsaufnahme oder die Kohlenhydrataufnahme beschränkt ist, zum Beispiel besonders im Hunger. Große Mengen erscheinen beim Diabetes und bei einer Krankheit, die bei den Rindern vorkommt, der Acetonomie der Milchkühe. Ich habe in ein paar Tabellen, darf ich um das nächste Bild bitten, diese Tatsachen zahlenmäßig dargestellt. Dies sind die normalen Werte. Im Hunger steigen sie an. Die letzte Kolonne gibt die Summe der beiden Ketonkörper an. Und wie Sie sehen, im Diabetes, dies ist der Alloxan-Diabetes der Ratte, steigen die Werte sehr hoch an, von 0,28, die Summe zu über 9. Das sind Durchschnittszahlen von schweren diabetischen Ratten. Und im nächsten Bild sind ein paar Zahlen für den menschlichen Diabetiker angegeben. Und das im normalen Blut, im Hunger sind kleine Mengen vorhanden. Wenn klinisch Ketonurie besteht, steigt es an. Wenn keine Ketonurie, im Diabetes ohne klinische Ketonurie, steigt es schon etwas an. Größere Werte werden im Diabetes, je nach der Schwere, gefunden, und im diabetischen Koma findet man auch die schweren Werte, wie man beim Alloxan-Diabetes der Ratten findet. Über 9 Millimolar sind diese Konzentrationen, also ein Vielfaches, 20-fach so viel oder noch viel größer als im normalen Blute. Und in der nächsten Tabelle sind einmal Zahlen, die von den Kühen gewonnen sind. Dies ist der normale Wert. Mit den neueren enzymologischen Methoden kann man den normalen Wert genau bestimmen. Aber eine große Erhöhung findet man hier in der Acetonomie. Eine Krankheit, die im Beginne der Laktationsperiode vorkommt. Darf ich um Licht bitten? Wie Sie wissen, kann die Ketose der Diabetiker zum Tode führen, wenn sie nicht behandelt wird. Hauptsächlich, weil die Ketonkörper Säuren sind, die im Blut durch Basen neutralisiert werden und als Salze ausgeschieden werden. Und der Basenverlust führt zur Säuerung der Körperflüssigkeit, zur Azidose, die unmittelbare Todesursache ist. Die Acetonomie der Milchkühe ist nicht tödlich oder nur ausnahmsweise tödlich. Sie verursacht aber eine große Verringerung der Milchproduktion und ist daher wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Diese Tatsachen sind nun schon lange bekannt. Aber erst im Laufe der letzten Jahre ist es möglich geworden, erfolgreich an die Frage heranzutreten, warum Ketonkörper sich unter manchen Bedingungen anhäufen. Klinische und experimentelle Beobachtungen haben schon vor Jahrzehnten gezeigt, dass der Abbau der Fettsäuren die Hauptquelle der Ketonkörper ist und dass Ketonkörper sich immer dann anhäufen, wenn viel Fett und wenig Kohlenhydrat verbrennt. Beim Diabetiker ist die Verbrennung von Kohlenhydrat beschränkt, wie Sie wissen, weil das Insulin fehlt. Im Hunger fehlt zwar nicht das Insulin, aber das Kohlenhydrat, denn der Vorrat des Körpers an Kohlenhydrat ist sehr klein, während Fett im Hunger vorhanden ist. Und aufgrund dieser beobachteten Beziehung zwischen Fett- und Kohlenhydratverbrennung hat Rosenfeld im Jahre 1885 den Satz geprägt, die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ein Satz, der in vielen Lehrbüchern steht. Diese Formulierung war eine beschreibende Illustration der Beobachtungen, aber keine Analyse und keine Erklärung. Dafür war die Zeit im Jahre 1885, ja selbst im Jahre 1955 nicht reif, weil unsere Kenntnisse des Zwischenstoffwechsels unzureichend waren. Man kann wohl sagen, dass die moderne Entwicklung des Studiums der Ketosen im Jahre 1953 begann. Damals machten es zwei neue Entdeckungen klar, dass die Ketonkörper im Gegensatz zu der allgemein akzeptierten Annahme nicht Zwischenprodukte des Fettsäureabbaus sind, sondern durch besondere Reaktionen synthetisiert werden. Die erste Entdeckung war die von Lünen und Ochoa im Jahre 1953, dass die Beta-Oxidation der Fettsäuren nicht zu freien Ketonkörpern führt, sondern zu den Coenzym-A-Estern der Beta-Ketonsäuren und der Beta-Oxysäuren. Und die zweite Entdeckung war die im selben Jahr, wurde sie gemacht, von Leninger und Gravel. Die zeigten, dass die Beta-Oxybuttersäure, die als Coenzym-A-Ester beim Fettsäureabbau gebildet wird, die L-Konfiguration besitzt, während die freie Beta-Oxybuttersäure, die in den Körperflüssigkeiten vorkommt, zur D-Reihe gehört. Darf ich um das nächste Bild bitten, das diese Verhältnisse illustriert? Die freie Beta-Oxybuttersäure gehört zur D-Reihe. Dies sind die freien Ketonkörper, über die ich spreche. Rechts auf der Tabelle stehen die Coenzym-A-Derivate und die entsprechende Beta-Oxybuttersäure gehört zur L- und nicht zur D-Reihe. Und das deutet also, dass die freien Ketonkörper nicht direkt Zwischenprodukte des Abbaus der Fettsäuren sind. Licht bitte. Wenn nun die Ketonkörper nicht normale Zwischenprodukte des Fettsäureabbaus sind, dann muss man sich fragen, warum sie entstehen und welche Rolle sie im Körper spielen. Die Antwort wurde im Laufe der 50er und Anfang der 60er Jahre klar. Die Ketonkörper dienen als Energiequelle der Zellatmung und spielen eine wichtige Rolle in der Homöostase des Energiehaushaltes, das heißt der konstanten Haltung innerhalb gewisser Grenzen des physiologischen Zustandes. Na, in Bezug auf den Energiehaushalt bedeutet dieser Ausdruck der Homöostase, fasste dieser Ausdruck der Homöostase die Vorstellung zusammen, dass Glucose, freie Fettsäuren und Ketonkörper im Blutplasma sich gegenseitig als Energiequelle ergänzen können und zusammen eine ungefähr konstante Menge von Brennmaterial darstellen. Wenn der Blutzucker fällt, wie zum Beispiel im Hunger, oder wenn der Blutzucker nicht verwertbar ist, wie beim Diabetes, dann steigt die Konzentration der Fettsäuren an. Und wenn die Fettsäuren ansteigen, dann findet immer ein paralleler Anstieg der Ketonkörperkonzentration statt. Das rührt daher, dass die Bildung der Ketonkörper in der Leber, und das ist die Hauptquelle der Ketonkörper, die werden fast alle in der Leber gebildet, dass diese Bildung der Ketonkörper in der Leber der Konzentration der Fettsäuren ungefähr proportional ist. Es stehen demnach den Geweben drei leicht verwertbare Brennstoffe zur Verfügung. Die freien Fettsäuren, die Ketonkörper und die Glucose. Das sind die Hauptbrennmaterialien. Es gibt natürlich noch in kleinen Mengen andere, wie Milchsäure oder Weinstraubensäure. Aber quantitativ spielen die eine kleine Rolle. Und manche Gewebe, und dazu gehört insbesondere der Herzmuskel, verbrennen die Ketonkörper vorzugsweise, wenn sie die Wahl zwischen den verschiedenen Substraten haben. Es folgt nun aus diesen Tatsachen, dass die Ketose des Hungers, die leichte Ketose des Hungers oder der kohlenhydratarmen Nahrung oder sogar des leichten Diabetes eine normale physiologische Erscheinung ist. Aus Gründen, die wir nicht vollkommen verstehen, bietet der Körper das Fett in zwei verschiedenen, leicht oxidierbaren Formen an, als freie Fettsäuren und als Ketonkörper. Vielleicht, das ist eine Vermutung, ist das nötig, weil freie Fettsäuren allein wegen ihrer geringen Löslichkeit nicht in genügenden Mengen im Blut transportiert werden können, um den Energiebedarf mancher Gewebe, wie des Herzmuskels, der sehr groß sein kann, zu decken. Darf ich um das nächste Bild bitten? Ich habe in dieser Tabelle Daten zusammengestellt, die zeigen, wie viel Energie die verschiedenen Brennmaterialien zur Verfügung stellen können. Die Konzentrationen der Brennstoffe sind als millimolar angegeben. Und die Zahlen in der letzten, in der dritten Kolonne dort geben an, wie viel Sauerstoff für die vollständige Verbrennung der im Blut vorhandenen Brennmaterialien nötig ist. Der Energiegewinn entspricht ungefähr, natürlich nicht ganz genau, aber ungefähr dem Sauerstoffverbrauch. Im normalen Blut sind die Konzentrationen der freien Fettsäuren und der Ketonkörper so niedrig, normal, das heißt in einem gut ernährten Organismus, dass 92% des Brennmaterials Glucose ist. Da steht die Zahl 38 oben auf der letzten Kolonne, das entspricht der Verbrennung der Glucose durch den Sauerstoff, während von den freien Fettsäuren und dem Ketonkörper nur die Zahlen 1,8 und 1,2, also weniger als 10% zusammen sind. Beim Hungertier trägt die Glucose nur 48% zu dem Brennmaterial bei. Und der Abfall der Glucosekonzentration wird durch Fettsäuren und Ketonkörpern mehr als kompensiert. Größenordnungsmäßig sind die Fettsäuren und Ketonkörpern an dieser Kompensation beinahe gleichmäßig beteiligt. Und zusammen liefern sie ungefähr ebenso viel Energie wie die Glucose im Blute normaler Ratten. Licht bitte. Auf die Frage, wie der Körper die Fettsäurekonzentration im Blut reguliert und den physiologischen Umständen anpasst, kann ich nicht ausführlich eingehen. Kurz gesagt, ebenso wie die Blutzuckerkonzentration durch Hormone reguliert wird, so wird auch die Abgabe freier Fettsäuren durch Hormone beeinflusst. Und zwar durch Adrenalin, Hypophysenhormone und die Steroide der Nebennierenrinde. Über die Einzelheiten dieser Regulierungsmechanismen weiß man noch nicht sehr viel. Man weiß nur, dass sie bestehen. Im Gegensatz nun zu der leichten physiologischen Ketose, des Hungers und des leichten Diabetes, sind die schweren Ketosen des Diabetikers und der acetonemischen Milchkühe Krankheiten, wo die Mengen der gebildeten Ketonkörper weder den Energiebedürfnissen des Organismus noch irgendwelchen anderen physiologischen Bedürfnissen angepasst sind. Die Ursachen dieser Überproduktion war bis vor kurzem unbekannt. Die Aufklärung des Problems begann mit der Erkenntnis, dass die schweren Formen dieser Ketosen immer von einer stark erhöhten Zuckerneubildung, Gluconeogenese, begleitet sind. Nur wenn die Gluconeogenese groß ist, wenn viel Zucker synthetisiert wird, gibt es die schweren Ketosen. Beim Diabetiker steigt die, beim unbehandelten Diabetiker heißt das, steigt die Gluconeogenese an, weil der Körper den Zuckerverlust im Harn durch Synthese der Glucose, hauptsächlich aus Aminosäuren, aber auch aus Glycerin, zu ersetzen versucht. Die Milchkühe, im zweiten Fall der schweren Ketosen, benötigt große Glukosemengen für die Synthese des Milchzuckers. Und diese Glukose bei der Milchkuh wird hauptsächlich aus Aminosäuren und Propionsäuren synthetisiert. Ein Vorgang, den wir unter dem Namen Gluconeogenese zusammenfassen. Die Glukosemengen, die pro Tag für die Milchproduktion nötig sind bei der Kuh, sind erstaunlich groß. Sie können über ein Kilogramm betragen. Das hängt natürlich von der Milchproduktion ab. Und da nun bei der Kuh die Kohlenhydrate des Futters, bei der Kuh und anderen Wiederkäuer, im Magen-Darm-Kanal fast vollständig zu niederen Fettsäuren abgebaut werden, muss ein großer Teil der erforderlichen Glucose, erforderlich für die Milchzuckerbildung, durch neue Synthese, durch Gluconeogenese, synthetisiert werden. Ich möchte hier ein paar Worte in Parenthese über die Natur des Diabetes mellitus sagen. Die Hauptwirkung des Insulins besteht darin, dass es den Transport der Glucose in die Zellen hinein, aber nicht direkt die Verwertung der Glucose katalysiert. Wir wissen jetzt, dass die Enzyme des Kohlenhydratstoffwechsels in normalen Mengen in den Geweben des Diabetikers vorhanden sind. Aber ohne Insulin dringt die Glucose, und das ist nur das Wichtige, in physiologischen Konzentrationen nur sehr langsam in die Zellen hinein. Eine erhöhte Glucosekonzentration beschleunigt den Eintritt in die Zellen. Und der unbehandelte diabetische Organismus kann daher Glucose verbrennen, wenn der Blutzucker hoch ist. Dies bedeutet, dass man den hohen Blutzucker beim Diabetes als eine Kompensationsreaktion auffassen muss. Der hohe Blutzucker hat für den Organismus den Vorteil, dass er es den Geweben ermöglicht, Glucose mit beinahe normaler Geschwindigkeit zu verwerten. Das ist der Vorteil. Natürlich hat der hohe Blutzucker andererseits viele Nachteile, unter anderem den, dass die Nierenschwelle überschritten wird und dass Glucose durch Ausscheidung verloren geht, in großen Mengen, in schweren Fällen. Und dieser Verlust wird teilweise durch erhöhte Nahrungsaufnahme von Kohlenhydraten, teilweise durch Gluconeogenese wettgemacht. Daher dann die erhöhte Gluconeogenese des schweren Diabetikers. Was ich betonen wollte, ist dieser Parallelismus zwischen erhöhter Gluconeogenese und schwerer Ketose. Dieser Parallelismus, die Existenz dieses Parallelismus, führt zu der Frage, ob das ein Zufall ist oder ob es zwischen beiden Vorgängen ein obligatorisches Bindeglied besteht, dass ein Anstieg der Gluconeogenese über eine kritische Schwelle hinaus einen Anstieg der Ketonkörperbildung unvermeidbar macht. Solch ein Bindeglied ist nun in der Tat bekannt. Es ist die Oxalessigsäure, die als Zwischenprodukt eine Schlüsselstellung sowohl in der Ketonkörperbildung wie in der Gluconeogenese einnimmt. Ich möchte das zunächst für die Gluconeogenese weiter erklären. Darf ich um das nächste Bild bitten? Bei der Gluconeogenese ist das Oxalacetat ein Intermediärprodukt in der Mehrzahl der Muttersubstanzen. Zucker kann von vielen Substanzen gebildet werden. Hier sind nur Laktat, Alanin und Serin, zwei Aminosäuren und Laktat angegeben. Und die alle gemeinsam Brennstraubensäure bilden. Und Sie werden aus diesem Bild entnehmen, dass die Zwischenreaktion der Gluconeogenese, auf Einzelheiten möchte ich nicht eingehen, dass diese Zwischenreaktionen großenteils dieselben wie die der Glykolyse sind, nur in umgekehrter Richtung. Aber einige Reaktionen der Glykolyse sind praktisch irreversibel. Und daher ist die Glykolyse als Gesamtreaktion irreversibel. Diese irreversiblen Stufen werden durch spezielle Reaktionen bei der Gluconeogenese umgangen. Und eine dieser Umgehungsreaktionen ist die Synthese der Oxalessigsäure aus Brennstraubensäure und Carbondioxid. In der Glykolyse wird Phosphopyruvat direkt in Pyruvat umgewandelt. In der umgekehrten und dabei entsteht ATP. In der Gluconeogenese wird Pyruvat zuerst in Oxalacetat umgewandelt mit der Fixierung von Kohlensäure. Und ein Molekül von ATP wird dabei verbraucht und durch eine weitere Reaktion wird das Oxalacetat dekarboxyliert und phosphoryliert und Phosphopyruvat entsteht. Und für diese Reaktion ist letzten Endes auch ATP, aber das direkte Phosphorylierungsreagenz ist ITP oder GTP. Jedenfalls, worauf es ankommt, ist, dass die Umkehrung der Reaktion den Verbrauch von zwei energiereichen Phosphatgruppen benötigt, sodass das Pyrophosphat unter Energieverbrauch aufgebaut werden kann. Hier sehen Sie die Rolle der Oxalessigsäure als Zwischenprodukt von den drei Substraten. Auf dem nächsten Diagramm habe ich noch andere Reaktionen angegeben, die alle zu Oxalessigsäure führen, das hier am Ende steht. Dies sind alles gluconeogenetische Muttersubstanzen, Citrat, Glutaminsäure, Histidin, Prolin, Arginin, Ornithin. Und diese Aminosäuren, Propionsäure, ein Teil des Benzinrings, Benzolrings, des Tyrosins und des Phenylalanins geben Apfelsäure und letztendlich Oxalessigsäure. Was dies bedeutet, worauf es mir ankommt hier, ist, dass die Oxalessigsäure ein Zwischenprodukt ein allgemeines Zwischenprodukt in der Gluconeogenese ist. Nun darf ich um das nächste Bild bitten. Die Beziehung der Oxalessigsäure, die Beziehung zwischen Oxalessigsäure und Ketose hängen mit der Rolle des Oxalessigsäure in der Verbrennung des Acetats zusammen, wie das hier schematisch dargestellt worden ist. Wie Sie wissen, erfordert die Verbrennung der Essigsäure zunächst die Umwandlung der Essigsäure in den Coenzym A-Ester, und der Coenzym A-Ester reagiert mit Oxalessigsäure. Da kommt die Oxalessigsäure hinzu und bildet die Zitronensäure, die dann in den Zitronensäurezyklus weiter reagiert. Wenn in der Leber kein Oxaloacetat zur Verfügung steht, dann kann das Acetylcoenzym A eine andere Reaktion eingehen, die zur Acetessigsäure und Beta-Oxybuttersäure führt, wie da auf der rechten Seite des Diagramms angegeben ist. Diese Doppelrolle des Oxalacetats als Zwischenkörper der Gluconeogenese und als ein Reaktionsteilnehmer beim Abbau des Acetylcoenzym A bedeutet, dass in den Geweben, wo Gluconeogenese vorkommt, das ist die Leber und die Nierenrinde, in anderen Geweben gibt es keine erhebliche Gluconeogenese, dass in diesen beiden Geweben und vor allen Dingen in der Leber, denn diese Reaktion auf der rechten Seite ist in der Niere nur in sehr geringem Ausmaß vorhanden. Es bedeutet also, dass das Oxalacetat zwei Reaktionen eintreten kann. Entweder, darf ich um das nächste Bild bitten, entweder bildet es Phosphobrennstraubensäure und Glucose, oder es reagiert durch den Zitronensäurezyklus und führt zur Verbrennung von dem Acetylrest des Acetylcoenzym A. Die Geschwindigkeit der Phosphopyruvatbildung, das heißt die Reaktion auf der linken Seite, ist groß, wenn die Geschwindigkeit der Gluconeogenese groß ist, das heißt beim Diabetes oder bei der laktierenden Kuh. Diese hohen Geschwindigkeiten werden teilweise durch eine erhöhte Kapazität der Hauptenzyme zustande gebracht. Unter diesen befindet sich das Enzym, das Oxalessigsäure zu Phosphopyruvat umwandelt. Das heißt also, wenn Gluconeogenese schnell verläuft, dann ist die Geschwindigkeit der Reaktion 1 hier auf der linken Seite besonders groß. Die Kapazität dieses Fermentes, die die Reaktion katalysiert, steigt, darf ich um das nächste Bild bitten, steigt im alloxandiabetischen Ratten sehr an, während das Ferment, das Oxalessigsäure aus Brennstraubensäure bildet, die Pyruvatcarboxylase nicht ansteigt. In diesem Fall ist es sogar etwas weniger. Aber das Ferment, das Oxalessigsäure in Phosphobrennstraubensäure verwandelt, ist in dieser Versuchsserie mehr als zweifach angestiegen. Andere Autoren haben sogar noch größere Anstiege gefunden. Unter solchen Umständen, wo ein Ferment wenig ansteigt und das andere Ferment, das das Produkt des ersten Fermentes beseitigt, sehr ansteigt, muss man erwarten, dass die Konzentration der Oxalessigsäure im Gewebe abnimmt, die Steady-State-Konzentration abnimmt und dass die Geschwindigkeit des Tricarbonsäurezyklus daher auch abnimmt. Denn einer der Faktoren, die die Geschwindigkeit dieses Zyklus bestimmen, ist die Konzentration des Oxalacetats. Die Konzentration ist sehr niedrig, 0,006 Millimolar, also von der Größenordnung zwischen 10 hoch minus 6 und 10 hoch minus 5. Und diese postulierte Abnahme der Konzentration des Oxalacetat ist in der Tat von Wieland und Weiß und Eger Neufeld in München zuerst experimentell gefunden worden. In der diabetischen Leber war das Oxalacetat nur ein Drittel der Konzentration, die man in normaler Leber findet. Wenn nun die Geschwindigkeit des Tricarbonsäurezyklus abnimmt, weil das Oxalacetat durch andere Reaktionen abgeleitet worden ist, dann muss die Leber ihre Energie von Reaktionen außerhalb des Zyklus gewinnen. Die Hauptreaktion, die der Leber zur Verfügung steht, ist die Oxidation der Fettsäuren zu Acetylcoenzym A. Und das Acetylcoenzym A reagiert dann weiter und bildet Acetessigsäure und Beta-Oxybuttersäure, zunächst Acetessigsäure. Und das Acetylcoenzym A wird in dieser Reaktion freigesetzt und kann dann wieder weiter in dem Abbau der Fettsäuren teilnehmen. Darf ich um das nächste Bild bitten? Nach dieser Vorstellung ist die pathologische Ketonkörperbildung in der Leber eine spezielle Form der Atmung, das heißt einer energieliefernden Reaktion, einer energieliefernden Oxidation, die der Leber aufgezwungen wird, weil das Oxalacetat das in der Leber gebildet wird und in großen Mengen gebildet wird, vorzugsweise für die Gluconeogenese verbraucht wird. Dies ist dann die Atmung der die unvollständige Verbrennung der Fettsäuren in der Leber, Palmitinsäuren, das ist schematisch dargestellt für die Palmitinsäure, die dann 4 Moleküle Acid-Essigsäure, keine Kohlensäure und Wasser bildet. Man kann auch experimentell dieses demonstrieren. Solche Lebern haben einen sehr geringen respiratorischen Quotienten. Er sollte an sich hier 0 sein. Aber dies ist schematisch dargestellt, dass der Hauptteil der Atmung durch solche eine Reaktion repräsentiert ist. Nebenbei findet zu einem kleinen Maßstab noch eine vollkommene Verbrennung statt, aber der respiratorische Quotienten von 0,1 und 0,2 sind in solchen Lebern gefunden worden. Zuerst bei Steady in den Vereinigten Staaten. Darf ich um Lichtbilden bitten? Die Schlussfolgerung, dass ungewöhnlich hohe Geschwindigkeiten der Gluconeogenese die unmittelbare Ursache der schweren Ketose ist, steht nun nicht im Widerspruch mit der Annahme, dass die Ketose infolge von Störungen hormonaler Gleichgewichte entstehen. Man hat viele diese Phänomene in vieler Weise ausgedrückt, aber das sind nur, da bestehen keine fundamentalen Unterschiede. Stoffwechselstörungen oder hormonale Insuffizienz oder Ernährungsstörungen sind nicht notwendigerweise fundamental verschiedene pathologische Zustände. Sie sind Ausdrücke, die verschiedene Erscheinungen derselben komplizierten Situation hervorheben. Stoffwechselstörungen sind letzten Endes auf die Insuffizienz gewisser Fermente zurückzuführen. Und da die Anpassung der Fermentaktivität teilweise hormonal reguliert wird, zum Beispiel der Anstieg des Fermentes, das Phosphobenzstraubensäure bildet, hängt davon ab, dass die Nebennieren normal sind. Wenn man die Nebennieren entfernt, hören solche Anpassungen des Körpers zum Teil auf. Und da wegen dieser Zusammenhänge, weil die Anpassung der Fermentaktivität hormonal reguliert werden kann, kann man eine hormonale Störung, eine Stoffwechselstörung zur Folge haben. Ich möchte nun im Lichte von meiner Diskussion noch einmal auf Rosenfelds Bemerkung zurückkommen, dass die Fette und Ketonkörper im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen. Aufgrund der neueren Kenntnisse würde man richtiger sagen, dass die Synthese von Kohlenhydraten die Verbrennung der Ketonkörper verhindert, weil ein Katalysator, der für die Verbrennung nötig ist, das Oxalacetat, als unmittelbare Vorstufe des Kohlenhydrats in der Gluconeogenese dient. Es ist also der erhöhte Bedarf an Kohlenhydrat und nicht die Unfähigkeit, Kohlenhydrat zu verbrennen, was die Anhäufung der Ketonkörper veranlasst. Vorstellungen über das Wesen der Ketosen sind von unmittelbarer Bedeutung für die Behandlung der pathologischen Ketosen. Wenn es richtig ist, dass die schweren Ketosen durch erhöhte Geschwindigkeit der Gluconeogenese bedingt sind, dann muss die rationelle Therapie auf eine Verringerung des Bedarfs für Gluconeogenese abzielen. Beim Diabetes kann man dies durch Insulin erreichen oder durch Glucose plus Insulin. Und im Großen und Ganzen ist ja die Therapie des normalen Pankreasdiabetes kein Problem, seitdem das Insulin zur Verfügung steht. Bei der Ketose der Milchkühe lässt sich nun der Bedarf nach Glukogenese verringern, dadurch, dass man große Glukosemengen verabreicht. Die Glukose muss parenteral gegeben werden, weil sie im Magen-Darm-Kanal, der Wiederkäuer, weitgehend zerstört wird, was ich schon erwähnt habe. Und die Dosierung muss massiv sein, mehrere hundert Gramm täglich, weil sie zu dem Glukosebedarf der Milchproduktion quantitativ in Beziehung steht. Die tatsächlich schnelle Heilung der ketotischen Milchkühe durch große Glukosedosen ist in den letzten Jahren mehrfach überzeugend demonstriert worden. Es ist in der Tat erstaunlich, wie innerhalb eines Tages sich die Situation radikal ändern kann. Man hat schon seit Jahren Glukose gegeben, aber ohne zu wissen, warum man es geben muss und wie viel man geben muss. Und man hat bei vielen Gelegenheiten angeblich glukoseresistent Fälle von Ketose gesehen. Wahrscheinlich war diese sogenannte Resistenz nur durch eine zu kleine Dosierung bedingt. Solange man nämlich nicht wusste, warum die Glucose hilft, nämlich dass sie das Material für die Milchzuckersynthese liefert, konnte man natürlich nicht wissen, wie viel Glucose man geben muss. Ich möchte noch ein paar allgemeine Bemerkungen anschließen. Ich habe betont, dass man zwischen einer physiologischen normalen Ketose und einer pathologischen Ketose unterscheiden muss. Die physiologische Ketose steht unter der Kontrolle der homöostatischen Mechanismen, während die schweren Ketosen nicht unter physiologischer Regulation stehen. Obgleich diese beiden Formen so grundverschieden sein können in ihren Manifestationen wie Gesundheit und Krankheit, sind sie natürlich nicht scharf abgrenzbar und man soll sie nicht als vollkommen verschiedene Zustände ansehen. Und das Bindeglied oder ein Bindeglied ist das folgende. In den schweren Ketosen funktionieren die Kontrollmechanismen nicht mehr, weil die Anpassungsfähigkeit des Organismus erschöpft ist. Schwere Ketosen sind demnach eine Folge der beschränkten Leistungsfähigkeit der homöostatischen Mechanismen. Diese Beschränkungen der Leistungsfähigkeit können sich auf die Fähigkeit beziehen, genug gewisser Fermente zu synthetisieren oder genug Fett- und Ketonkörper zu verbrennen. Da nun die Anpassungsfähigkeit erhebliche individuelle Schwankungen zeigt, ist es nicht überraschend, dass die Schwere der Ketose beim Diabetiker und bei der Milchkuh wechselt, schwankt. Man kann diese Anpassungsfähigkeit an neue Stoffwechselsituationen sehr leicht an Ratten demonstrieren, wenn man ihnen abrupt ein fettreiches Futter gibt oder wenn man sie mit Fluorizin oder Alloxan diabetisch macht. Solche Ratten entwickeln im Laufe weniger Tage, im Laufe ein oder zwei Tage, eine schwere Ketose, die aber nach einigen Tagen verschwindet, weil die Ratten sich umstellen, und zwar hauptsächlich durch die Synthese von Fermenten, die in der geänderten Stoffwechsellage dann genug Energie liefern können. Dass das Oxalacetat eine Rolle bei der Regulierung der Ketonkörperbildung spielt, wurde zuerst im Jahre 1937 bei Albert St. George ausgesprochen. Aber die Versuche, solch eine Rolle zu beweisen, schlugen fehl, indem es nicht möglich war, einen Parallelismus zwischen der Oxalessigsäurekonzentration in der Leber und der Intensität der Ketose nachzuweisen. Und therapeutische Versuche mit Substanzen, die im Körper Oxalessigsäure liefern, man kann Oxalessigsäure selbst nicht verabreichen, weil es sehr labil ist, aber Vorstufen wie Zitronensäure oder Bernsteinsäure oder Milchsäure kann man verabreichen. Aber solche Versuche, die Oxalessigsäurekonzentration in der Leber zu erhöhen, waren ohne Erfolg. Und zwar aus zwei Gründen, wie wir jetzt sagen können. Erstens wussten wir nicht genug von der physiologischen Ketose, der Hungerketose und ihrer Bedeutung in der Energiehomöostase. Bei diesen Ketoseformen ist das Oxalacetat kein begrenzender Faktor und daher findet man keine verringerten Oxalacetatwerte in der Leber. Darum kann man im Allgemeinen nicht, wenn man einfach Ketose mit Normalzuständen vergleicht, keinen Parallelismus zwischen der Oxalacetatkonzentration in der Leber und der Intensität der Ketose erwarten. Der zweite Grund, warum die Versuche ohne Erfolg waren, war die Unkenntnis des Zusammenhanges zwischen Gluconeogenese und schweren Ketoseformen. Solange dieser Zusammenhang nicht klar war, konnte man nicht wissen, dass kleine Dosen von Oxalacetat oder seiner Vorstufen therapeutisch wirkungslos sein müssten. St. George dachte, das Oxalacetat würde als Katalysator fungieren. Wir wissen jetzt, dass es in großen Mengen als Vorstufe des Zuckers nötig ist. Und die Dosen, die man gegeben hat, waren viel zu klein im Verhältnis zu dem großen Umsatz des Oxalacetats in der Gluconeogenese. Ein Umsatz, der über ein Kilogramm in der Milchkuh pro Tag betragen kann. Man macht nun Fragen, warum, abgesehen vom Diabetes, schwere Ketosen nur bei der Milchkuh vorkommen. Es gibt nun, wie viele von Ihnen wissen, eine Reihe von Krankheiten, bei denen die Ketonkörperbildung erhöht ist. Aber unter keinen Umständen erreicht die Ketonkörperbildung die hohen Grade, die im Endstadium des Diabetes oder bei der laktierenden Kuh vorkommen. Beim Diabetiker ist es die Krankheit der Insulinmangel und der dadurch bedingte Ausfall der Kohlenhydratverwertung, der letzten Endes für die schwere Ketose verantwortlich ist. Dass die Milchkuh der Ketosegefahr ausgesetzt ist, hängt wohl damit zusammen, dass die Milchproduktion der guten Milchkühe als Folge der Zuchtwahl sehr weit, ungeheuer weit, von normalen physiologischen Umständen entfernt ist. Eine gute Kuh liefert oft 20-mal so viel Milch, als für die Ernährung eines Kalbes nötig ist. In einer Laktationsperiode von 300 Tagen kann eine Kuh 10.000 Liter Milch liefern, während das Kalb nur ein paar hundert benötigt. Diese Laktation bedeutet daher für die Kuh eine ganz ungewöhnlich schwere physiologische Inanspruchnahme. Und so ist es kaum überraschend, dass die homöostatischen Mechanismen bei der Laktation gelegentlich versagen. Nun komme ich zum Schluss und abschließend möchte ich betonen, dass wie in vielen anderen Gebieten, so ist es auch in der Physiologie und Pathologie und Therapie der Ketosen, nämlich dass die Fortschritte in der Erforschung dieser Bedingungen auf der Klarstellung der biochemischen Grundlagen zurückzuführen sind.